SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Guten Abend miteinander und ganz herzlich willkommen bei der Sendung Doppelpunkt hier bei uns auf dem Eis. Seht euch der Name Arthur Welti etwas? Wahrscheinlich kennen ihn nur noch wenige Leute, er ist vor über 50 Jahren gestorben. Aber wenn ihr jetzt die Stimme hört, dann macht es vielleicht Klick.
Jetzt ging es also da so ein Leiterli drauf. Da haben Metzler gerade voraus. Und ich komme hinten nachher und habe mir das Mikrofon um den Hals gefunden.
So, und jetzt schwebe ich also schon in dem Sessel, in dem Luftsessel rein. Und da hinten auf der anderen Seite kommen sie einem Sessel entgegen. Hey, Sali Kleine, fährst du zum ersten Mal?
Sali Kleine, fährst du zum ersten Mal? Der Arthur Welti, haben wir da gehört, er war in den 30er Jahren ein Radiopionier und die Geschichte vom Radio ist eng mit ihm verbunden. Fast 3 Jahrzehnte hat er beim Radio gearbeitet, als Reporter, als Ansager, als Hörspielautor und Regisseur. Er hat richtig gehört, als Ansager. Dann hat es der Moderator in dem Sinn noch gar nicht gegeben. Die Vielfalt und Qualität von seinen Arbeiten, die sieht man, wenn man da bei uns ins Archiv steigt. Dass es nicht ein eigenes Regal mit Arthur Welti gibt, erstaunt, wenn nicht sogar einen eigenen Raum. Susanne Sturzenegger ist für euch ins Archiv runter. Und was sie dort gefunden hat, bringt er ihm zum Staunen und gleichzeitig zum Schmunzeln. Und gleichzeitig erfahrt man dabei auch viel über eine wichtige Periode in der Schweizer Geschichte. Eine Periode mit vielen grossen Entwicklungen.
Der Arthur Welti war ein Radiomann mit Leib und Seele. Von 1933, da war er etwas über 30, bis zu seiner Frühpensionierung mit 60 1959. Er hat die Möglichkeiten vom dortmal neuen Medium Radio voll ausgeschöpft, begeistert und souverän. Er hat sich mit seinem Job identifiziert wie kaum jemand. So, dass er für viel einfach der Radiowelti war. Heute wäre er vielleicht etwas wie der Benny Thurnherr, der Kurt Eschbacher und Nick Hartmann gleichzeitig. Einer, der alles kann und alles macht. Ein bisschen bös gesagt, ein Hansdampf in allen Gassen. Im heutigen Doppelpunkt erfahren Sie viel über den Anfang vom Radio und Sie hören, wie der Arthur Welti mit dem Mikrofon rausgegangen ist und die Welt eingefangen hat.
Liebe Hörer, wir sind in einer Seitenstraße, der Bahnhofstraße, ganz nahe beim See und Sie hören sicherlich, was für eine riesige Volksmenge sich hier bereits angesammelt hat, um hier...
Sie erfahren, was er für ein Kollege war.
Er ist einfach... sehr menschlich gewesen. Und ich glaube, ein Ideal für ihn ist das Medium erfunden worden.
Sagt die ehemalige Radiofrau Elisabeth Schnell, die vom Welti ins Radiohandwerk eingeführt worden ist. Von seinem Sohn erfahren wir, was er für ein Vater war.
Er ist ein sehr lieber, freundlicher. So freundlich eigentlich, wie er mit allen Menschen war. Sehr herzlich und sehr nah.
Und dann gehen wir natürlich noch ins Radioarchiv und hören vom Historiker Rudi Müller, was es da für wertvolle Dokumente hat, wie man früher Radio gemacht und gehört hat und was Arthur Welti seine Arbeit für eine Bedeutung hat.
Ja, man muss sagen, er war, glaube ich, einfach ein Talent gewesen. Er hat sehr vieles können machen. Er war ganz ein vielseitiger Mensch gewesen. Er war auch ein sehr neugieriger Mensch gewesen. Er war sicher jemand gewesen, der ganz gut hat können auf Leute zugehen konnte. Und ich glaube, das ist das, was ihn auszeichnet, dass er jemand ist, der aus jeder Situation etwas hat können machen und eigentlich nie in Verlegenheit gekommen ist. Und er war sicher nicht ein spröder Reporter gewesen, sondern er war, glaube ich, jemand, der einfach Freude hatte am Ton, am Klingen. Und er hat einfach die technischen Möglichkeiten versucht auszureizen, die neuen Technologien dann eben geboten haben.
Als Arthur Welti sich beim Radio beworben hat, hat man noch nicht 24 Stunden durchgesendet. Zwischendrin ist dann halt einfach das Pausenzeichen gekommen. Die SRG hat es erst seit 2 Jahren gegeben, seit 1931. Und das Radio Zürich war noch ganz klein gewesen. Mit ein paar wenigen Leuten hat man ein paar Stunden im Tag gesendet, vor allem Musik. Man wollte aber mehr wollen. Und im Herbst 1932 zum ersten Mal eine Reporterstelle ausgeschrieben. Der damalige Direktor vom Radio Zürich, der Jakob Job, erzählt später in einer Sendung, wie der Arthur Welti zum Radio gekommen ist. Als junger Schauspieler, der von Berlin wieder zurück in die Schweiz wollte.
15 Kandidaten meldeten sich. 5, deren berufliche Voraussetzungen uns günstig erschienen, wurden zu einem Probesprechen eingeladen. Arthur Welti war unter ihnen. Ich hatte für jeden außer bloßen Sprechproben 1 oder 2 Reporteraufgaben vorbereitet. Arthur Welti hatte als Improvisation die Aussicht vom Uetliberg zu schildern, dann einen supponierten Ballonaufstieg von Professor Picard, der einige Monate vorher in Dübendorf zu seinem Stratosphärenflug gestartet war, zu reportieren. Arthur Welti entledigte sich seiner Aufgaben mit großem Geschick und in angenehmer Weise. Er erhielt die Stelle.
Die Verantwortlichen haben offensichtlich gemerkt, dass der junge Mann, der Germanistik studiert und dann eine Schauspielausbildung gemacht hat, ein guter Sprecher ist, ein guter Beobachter und überhaupt ein Mensch mit Fantasie. Noch lange war Arthur Welti dann der einzige Reporter im Studio zu Zürich. Aber nicht nur als Reporter hat er geschafft, er war auch Regisseur oder Ansager, Vorleser, Leiter von bunten Übungen, Autor von Radiotext und Hörspiel. Und auch das ist seine Stimme.
Beim dritten Ton ist es genau 14 Uhr 28 Minuten.
Schon bald hat das ganze Spektrum im Griff. Man schickt ihn als Sportreporter an Skirennen, im Sommer an die Tour de Suisse oder 1934 als Klausenrennen, das bedeutendste Autopassrennen dortmals.
Hallo, Schweizerischer Landessender Veromünster, Studio Zürich. Meine Damen und Herren, hier ist das Ziel der Klausenrennpiste. Reportage vom Klausenrennen. Heute Morgen um 9.30 Uhr pünktlich ging das Rennen los. Zuerst fuhren die Motorräder, die Töpfe, nicht wahr? Dann flatterten die Seiten.
Der Welti berichtet vom Zürcher Sexy-Leuten, sitzt oben auf einer Bockleiter, zwitzt in den Leuten und erzählt, was passiert. Seine ganz grosse Reporterzeit fängt dann aber im Frühsommer 1939 an. Der Arthur Welti ist verantwortlich für das Ausstellungsradiostudio an der Landesausstellung in Zürich. Diese Aufgabe hat ihn in der deutschen Schweiz definitiv zu einer öffentlichen Figur gemacht. Von dort an war er nur noch der Radio Welti. Er berichtet über die verschiedenen Ausstellungen im Pathos dieser Zeit, kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, wo die geistige Landesverteidigung die Schweizer und die Schweizerinnen hat sollen zusammenschweissen gegen die Bedrohungen von aussen.
O mein Heimatland, o mein Vaterland, wie so innig feurig liebe ich dich. Die zwei Linien aus dem schönen Gedicht von Gottfried Keller stehen gerade an der ersten Wand. Und vor sich hat man ein Bild, wo das illustrieren wird. Es ist eine schöne Schweizer Landschaft, ein Dörfli mit ein paar Leuten, die davor stehen und vielleicht gerade das Lied besingen. Damit hat der Paul Bodmer, der Maler von dem Bild, offenbar uns einmal recht typisch zeigen, Herrgott, so ein schönes Land haben wir. Und das Land, das müssen wir feurig lieben.
Weißt du nimmer, woher mit der Sorge? So ganget Land auf Zürich am See. Am heiteren sonnigen Morgen, dann verschwindet du, wirst es schon gesehen.
Heimatschutz. Wir haben da in dem Saal ein Buch aufgelegt, wo man sich können eintragen als Mitglied im Schweizerischen Heimatschutzverein. Etwa 1000 Inschriften konnte ich da geschwind nachzählen. Hoffentlich wirkt sich das günstig aus und hoffentlich müssen wir an der nächsten Landesausstellung nicht wieder so einen Schandpfahl aufstellen, wie wir es jetzt hier machen. Ihr wisst ja alle, sind davor gestanden, haben gelacht und haben gesagt, ja, ich bin weiterhaben über das, nicht wahr? Hoffen wir es und hoffentlich sehen wir das jetzt in Zukunft nicht mehr. Und was wollen wir nicht mehr sehen?
Zum Beispiel so Porzellankühle als Aschenbecher und Blumenvasen und...
Und als Sparhäferin, ja. Mit einem Schlitz auf dem Rücken von dieser armen Kuh.
Ja, und Kitschbuschkarten mit farbigen Wasserfällen, das haben wir doch in der Natur viel schöner. Und
ganz richtig.
Und Bäume, wo Herzen eingeschnitzt sind.
Mit und so Monogrammen und Fieber durch.
Dass auf den Bergen oben, auf diesen schönen Aussichtspunkt Schuhe hergekommen werden, alte Schuhe, Konservenbüchse, Zigaretten, sogar Glasscherben, also Flaschen, die verschlagen sind,
Jasskarten. Ganz richtig, das haben wir auch nicht mehr gesehen.
Ja, und dann ein Rucksack voll Blumen, Rucksack voll Edelweiss, Alpenrosen, Enzianen, das ist ja Schande.
Ganz richtig, da steht es an der Wand, gelohnt, pfui.
Das Landestudio hat eine grosse Bedeutung für die Geschichte des Radios. Und es war auch eine der meistbesuchten Attraktionen. Die Leute sind Schlangen gestanden und haben durch die grossen Scheiben zugeschaut. Fast wie heute, wo SRF 3 auch etwa wieder aus einem Glascontainer sendet. Der Arthur Welti hat dann aber auch jeden Tag einen grösseren Anlass reportiert in diesen 6 Monaten am Zürichsee. Auch Leute eingeladen, Besucher und Besucherinnen interviewt.
Hallo, Sie, beide Fräulein,
ja,
da,
ja.
Kommen Sie jetzt ruhig noch ein bisschen mit?
Nein, nein. Wir möchten gerne in den Pavillon der Schweizer Frau. Ja, das ist das.
Ach
ist es,
so,
ich möchte da meine Freundin gerne da das Modell zeigen. Da hat sie so ein Steuerlokal und ein Stimmlokal. Und
ja.
Da laufen Frauen vorbei. Und beim Steuerlokal, da dürfen sie ruhig rein. Aber beim Stimmlokal, da geht jedes Mal die Tür zu, wenn eine kommt.
So?
Ja, ja.
Aha, und da sind Sie also offenbar nicht ganz einverstanden mit
ja.
dem Zustand?
Nein, ja. Schon nicht.
Sie auch nicht,
nein,
oder?
Nein, das finde ich gar nicht recht. Schauen Sie, so. Gerade heute, zur Zeit der Mobilisation, muss doch die Frau eigentlich überhaupt die ganze Familie erhalten und muss sie ernähren und Kinder erziehen. Und sie übernimmt doch eigentlich die Verantwortung vom Mann mit, sollte sie doch eigentlich auch...
Auch die gleichen Rechte?
Ja, die gleichen Rechte.
Ja.
In einem Brief hat Arthur Welti einmal seine Arbeit als Reporter oder Interviewer als schönste, aber auch schwerste Aufgabe beschrieben. Da könne man sich total ausgeben. Man träge aber auch eine grosse menschliche Verantwortung. Das hört man gut an in diesem Interview, das er 1937 mit der Emma Segeser macht. Sie ist eine der wenigen, die 1912 den Untergang der Titanic überlebt hat. Es ist eine einzigartige Aufnahme, die älteste Aufnahme, die es überhaupt gibt, wo jemand über seine Erlebnisse bei diesem Schiffunglück erzählt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in Zürich lebt eine Frau, Emma Arnold-Segesser, sie stammt von St. Gallen, die war bei dem Schiffsuntergang dabei gewesen. Wir haben sie zu uns ins Studio gebeten, damit sie uns am Mikrofon einiges davon erzählt. Also Frau Arnold, jetzt entschuldigen Sie mal die Frage zuerst. Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, mit der Titanic nach Amerika zu fahren?
Ich bin bei einer Herrschaft angestellt gewesen, in Paris. Und die sind alle Jahr dreimal nach Amerika gegangen.
Wo sind Sie gewesen, am Abend?
Ich bin im Zimmer gewesen.
Im Bett?
Im Bett.
Aha.
Madame hat gelesen und ich bin dann eingeschlafen.
Ja. Aha, und das ist interessant. Und nun sind Sie geweckt worden, oder wie ist das gewesen?
Ja, ja. Es ist zuerst ein starker Stoß, haben wir verspürt.
Aha.
Und dann ist Madame geschaut und kommt wieder rum und sagt, sie haben nichts gesehen. Und sie ist wieder ins Bett und ich bin auch eingeschlafen. Und dann auf einmal hat es nochmal so einen Schock gegeben. Und dann bin ich aufgestanden und geschaut aufs Deck. Und dann habe ich eine Tischnachbarin getroffen und die sagt mir, wir sind auf einen Eisberg gestoßen. Aber ich habe nicht gewusst, was das bedeutet. Ich habe noch nie gelesen vom Eisberg.
Arthur Welti, seine Reportagen sind aus historischer Sicht äußerst wertvoll. Und sie interessieren heute natürlich immer noch, weil sie uns eine vergangene Zeit näher bringen. Eine Epoche, wo viel passiert ist. Zum Beispiel die Einweihung vom Sessari-Lift zu Pontresina.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mal mit uns Sessari-Lift erleben. Ein Sessari-Lift bei Pontresina. Und ich stand jetzt da vor einem Billionschalter und klopfe an.
So, grüezi. Sie. Sie wünschen?
Ja, Sessali-Lift fahren.
So ist recht.
So. Und also gefährlich ist es nicht?
Nein, absolut nicht. Sie liegen ganz bequem.
Ja, es macht mir also einen guten Eindruck, so wenn ich ja die jungen und alten Frauen und Männchen und Kinder und Buben und Mädchen sehe, oben runter und auf und rauf fahren, das sollte ich auch können.
Also ganz also bestimmt.
Gut. Was kostet die Probefahrt?
Also für Sie... Kostet das nicht, dass Sie dürfen also ruhig wagen.
So.
Ich lade Sie.
Gut. Als Vertreter von der Radiohörer.
So freut mich.
Gut, schön. Also, danke vielmals. Also, jetzt haben wir mal schauen, wie der Zauber ist. Auf, jawohl. Und fort. Und da hat man also eine Spange vorne dran. Und die tut man über das Sessel durch. Die geht einem vor dem Bauch durch. Und dann kann man nicht runterfallen. Dann muss alles klappen. So, und jetzt schwebe ich also schon in dem Sessel, in dem Luftsessel rein. Etwa 2-3 Meter über dem Boden. Und da auf der anderen Seite kommen sie einem Sessel entgegen. Oh je, das ist eine ganze Reihe von Leuten. Hey, soll ich rein? Grüezi dich. Fährst du zum ersten Mal?
Nein, schon manchmal gefahren.
Schon manchmal gefahren? Bist du von Pontresina?
Nein, von Bern.
Also nicht schaukeln, du.
Oh.
Da steht nämlich, dass Schaukeln verboten ist. Sonst könnte ich natürlich eventuell das nach oben rausspringen. Also es scheint übrigens sehr vertrauenerweckend. Da kommt ein Herr mittleren Alters.
Wunderbar.
Wunderbar. Und jetzt kommen wir dann etwa unter dem ersten Bock durch. Das gehört Sie jetzt dann da, wenn die Rädchen oben durchschnellen, Achtung.
Viele von diesen Aufnahmen sind noch erhalten. Viele im Archiv vom Schweizer Radio im Studio Zürich am Brunnenhof. In dem Studio, wo Arthur Welti von 1933 bis 1960 gearbeitet hat. Und da machen wir jetzt einen Abstecher mit dem Rudi Müller, Historiker und Mitarbeiter beim Memoriaf, einem Verein zur Erhaltung vom audiovisuellen Kulturgut der Schweiz. Er hat sich intensiv mit der Geschichte vom Schweizer Radio beschäftigt, kennt das Radio in- und auswendig und natürlich auch Arthur Welti seine zahlreichen Reportagen, die historisch sehr wertvoll sind. Die Reportagen aus den 30er, 40er und 50er Jahren. Wir sind jetzt hier im Keller vom Radiostudio, im Archiv. Da hat es so eine Kompaktusanlage, Gestell auf Räder, wo man verschieben kann, damit möglichst viel Platz hat. Rudi Müller, es hat da ganz viele Bänder, Magnetbänder mit Aufnahmen von Arthur Welti.
Ja, das sind Ausschnitte, die man kopiert hat. Vor 30 Jahren hat man mit dem angefangen. Man hat gemerkt, dass die Originaltonträger, die eben Direktschnittplatten waren, ganz ein heikles Material, dass die kaputt gehen. Das hat man hier schon angefangen zu merken. Und dann hat man Ausschnitte kopiert auf Bänder. Und das sind, die Bänder sind da gesammelt. Man tut die Platten heute aufbewahren in der Nationalbibliothek. Also die Original sind weg. Die sind jetzt klimatisiert eingelagert in Bern. Und darum können wir die Original gar nicht sehen. Später hat man dann digitale Kopien noch machen. Da ist man jetzt am Einspielen in den Speicher. Aber was man da sehen, sind die Ausschnitte. Und da kann man jetzt einfach da etwa eins rausnehmen und schauen, was da drauf ist. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das alles vom Arthur Welti ist, aber da hat es jetzt etwas über den billigen Jakob. Dann haben wir da einfach die Aufnahmen, die es halt gegeben hat, dort mal von der Reportage, Ausstellungen im Schloss Arenenberg oder ein Swissair-Flug, wo er sicher dabei war. Da mag ich mich sogar erinnern, dass ich seine Stimme nie gehört habe. Da ist eine Reportage über den Antennenturm Beromünster, Reportage an Welti, 38-401. Also 1938 ist das eben dann schon wichtig gewesen, der Antennenturm in Beromünster.
Was haben die Reportagen für eine Bedeutung für die Geschichte der Schweiz?
Also das eine ist, es bildet natürlich eine Schweiz ab, die es heute nicht mehr gibt. Es gibt ganz viele Geräusche, die wir heute gar nicht mehr so hören können. Also Webstühle, Wasserräder, auch Automotoren von Modellen, die es schon lange, lange nicht mehr gibt. Dann ist natürlich vieles aufgenommen worden, auch an Lieder und so weiter, die dann in die Reportagen eingeflossen sind. Und die Reportagen sind halt häufig jetzt auch aus der Zeit heraus entstanden, 30er Jahre, oder, muss man sich vorstellen, ist ja dann auch die Zeit von der geistigen Landesverteidigung. Und was dort wichtig ist, der Arthur Welti hat über viele Sachen reportiert, die wichtig waren, nicht nur jetzt für das Radio Zürich oder so, sondern auch für die Schweiz. Also er hat Reportagen gemacht über die ETH, über die verschiedenen Labor- und Institute, die es gibt, über die SBB, über PTT oder auch über soziale Institutionen, Blindenanstalten oder Fabrik, Heim für Kinder und so weiter.
Der Arthur Welti hat am 15. Februar 1933 beim Radio angefangen. Was war das für ein Radio zu dieser Zeit?
Ja, das war natürlich ein anderes Radio als heute, das kann man sicher sagen. Das Radio ist grundsätzlich eigentlich als Live-Medium entstanden in den 20er Jahren. Und es hat stehende Orchesterkörper gehabt. Also man hat Live-Orchester übertragen und natürlich Vorträge. Was es nicht gegeben hat, eben, das ist das, was wir jetzt davon geredet haben, die Art von Reportage. Weil eine Reportage heisst, man muss rausgehen und man muss ein Medium haben, das man aufnehmen kann und später zeitversetzt wiedergeben, auch in Ausschnitt. Und das ist eigentlich erst möglich geworden 1934. Da hat die SAG die ersten wirklich brauchbaren Plattenschnittgeräte angeschafft. Also, als Arthur Welti angestellt worden ist, war eigentlich genau die Zeit, in der die SRG an der Einführung von dieser neuen Technologie war, eben vom Aufnehmen und Wiedergeben. Und er hat das natürlich als riesige Spielweise können benutzen. Also, das war ein grosses auch Experimentieren gewesen mit neuen Formen, radiophonischen Formen.
Was hat denn das Radio damals für eine Aufgabe gehabt?
Gerade jetzt in dieser Zeit, wo dann natürlich in Europa sich abzeichnet hat, dass es schwierig wird und irgendwann später auch richtig Krieg wird driften, ist natürlich klar gewesen, dass Behörden einen gewissen Einfluss genommen haben. Es ist nicht eine direkte Zensur gewesen, das kann man glaube ich so nicht sagen. Es hat einfach Richtlinien gegeben, dass man später dann eben Deutschland nicht reizen, das ist schon so mehr oder weniger offen gesagt gewesen. Aber es ist natürlich ein Radio gewesen, das von den Behörden bis zu einem gewissen Grad kontrolliert gewesen ist. Es hat zum Beispiel keine kontroverse Diskussionen über politische Themen gegeben. Das hat es nicht gegeben, das ist erst nach dem Krieg gekommen.
Nachrichten hat es ja noch lange nicht gegeben.
Nachrichten in der Form, wie wir das heute haben, hat es nicht gegeben. Was es gegeben hat, es hat so erste Bulletins von der SDA, also von der Schweizerischen Depeschenagentur. Und das ist eben tatsächlich etwas gewesen, was eigentlich von den Verleger hergekommen ist. Und die SDA, die ist natürlich auch unter Einfluss vom Bundesrat gestanden. Und das ist auch nicht vom Radio redigiert gewesen. Also es hat in dem Sinn keinen Journalismus gegeben, in unserem Sinn, wie wir das heute verstehen. Es hat einfach eben das Einsteigen in die Alltagswelt gegeben, wie das ein Arthur Welti gemacht hat. Oder es sind eigentlich akustische Gemälde gewesen, wo man hat können verweilen und reinhören und eintauchen in ganz verschiedene Welten. Ich mag mich auch erinnern, ich habe Reportagen gehört, wie man zum Beispiel Ski fabriziert und da wird jeder Vorgang dann im Einzelnen aufgenommen und kommentiert und man kommt ganz eindrückliche Bilder über, die im Kopf entstehen. Und das ist das Schöne, dass der Kopf etwas macht, ein Bild entwirft von jeder Person einzeln. Das ist anders als beim Fernsehen. Und ich glaube, das ist eine Faszination, die das Radio hatte zu dieser Zeit.
Gibt es auch Reaktionen von Hörern und Hörerinnen? Weiss man, was die Arbeit, die Reportage von Arthur Welti beim Publikum bewirkt haben?
Es hat sicher Reaktionen gegeben. Es hat auch im Vorfeld schon, hat man immer in der Radiozeitung auch schon häufig mit Bildern die grösseren Reportagen auch angekündigt. Und was auch klar ist, es ist immer, viele Leute sind dann auch dort dabei gewesen. Man hat lange voraus gewusst, das Radio kommt. Und dann sind natürlich die Leute aus dem Dorf sind zusammengelaufen und haben dann dort dabei sein, aber natürlich müssen still sein, je nachdem. Also die Reaktionen, die gibt es schon, ja.
Wie lange ist es denn eigentlich gegangen von der Aufnahme bis so eine Reportage gesendet worden ist?
Das kann sehr lang dauern, so etwas. Also es kann bis zu einem Monat und mehr gehen. Das sind komplizierte Abläufe gewesen. Das ist ja nicht wie heute, wo man einfach ein Mikrofon in die Hand nimmt und kaum spazieren kann. Da hat man müssen mit dem Lastwagen herfahren und hat die ganzen schweren Aufnahmeapparaturen, immer zwei Aufnahmeplattenspieler gehabt. Und hat die müssen installieren und gerade machen und dann die Platte herlegen. Und das ist lang gegangen, bis so etwas überhaupt aufgenommen ist. Das hat schon viel Vorbereitung gebraucht.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Reportage auch irgendwie so eingestudiert, inszeniert wirken.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ein spannender, auch medientechnischer Aspekt von dieser ganzen Geschichte. Oder zum Beispiel die Distanz vom Mikrofon musste sehr konstant sein. Oder sonst ist das irgendwie nicht gut gekommen. Und da hat es also ganz lustige Bilder, wo eben die Mikrofone mit schweren Metallgerüsten um die Hals herum gebaut sind, oder, damit der Reporter die Hände frei hat zum Beispiel. Das wirkt dann manchmal ein bisschen aufgesetzt, oder? Weil man hat einfach die Leute müssen instruieren. Gell, du musst dann dort stehen bleiben, darfst dich nicht bewegen, musst gerade reden und immer gleich laut. Das wirkt manchmal ein bisschen unspontan, das kann schon sein, oder? Und das ist aber nicht, weil die Leute besonders jetzt verklemmt oder ehrfürchtig gewesen wären, sondern das hat wirklich damit zu tun, eben, dass einfach das Produzieren aufwendig gewesen ist und die Technologie ja noch in Entwicklung gewesen ist.
Das ist jetzt der Moment, wo wir kurz da in so ein Fotoalbum oder so alte Fotos anschauen, wo man das sieht. So einen, ja. Was ist das jetzt?
Also was wir hier sehen, ist der Reportagewagen, das Lastauto. Da sieht man links die beiden Plattenspieler, mit dem, wo man Geschwindigkeit regeln kann und dann die ganzen Verstärkeranlagen. Und da sieht man, das hat schon einfach mal einen Lastwagen gebraucht, nur damit man überhaupt können, hat rausgehen in die Landschaft und eine Aussenaufnahme oder eine Reportage machen.
Also die Plattenspieler, das sind eben die Aufnahmegeräte, die ja nicht portabel sind, die
genau.
Irgendwo fest installiert sein müssen.
Genau, und was dann eben später erst gekommen ist, man hat zum Teil nach dem Krieg dann so Drahtaufnahmegeräte gehabt, aber eben dort war einfach die Qualität dann eingeschränkt gewesen. Das war für Reportagen, glaube ich, am Anfang schwieriger gewesen. Soweit ich das verstanden habe, sind das Sachen gewesen für Wortbeiträge, die man dann aber wieder kopiert hat auf die Platte, weil Platten ist das Medium gewesen zum Abspielen dann in der Regie, oder? Und wir reden immer von einer Direktschnittplatte. Also es hat nur ein Exemplar gegeben. Darum sind sie uns auch so wichtig, oder? Weil wenn es kaputt geht, gibt es keine zweite. Es sind auch nur 3 Minuten gelaufen, eine Seite. Darum hat es 2 Plattenspieler gebraucht, dass man immer können wechseln konnte.
Der Arthur Welti hat einmal am Schluss von seiner Radiozeit auf seine Arbeit zurückgeschaut und einem Kollegen ein Interview gegeben. Und da hat er unter anderem von den technischen Unzulänglichkeiten in den Anfangszeiten des Radios erzählt.
Die Aufnahmen sind damals noch sehr, sehr unzuverlässig. Man hat immer also zittert und bangt. Jemine, was wird euch da wieder rauskommen? Und Dementsprechend war dann auch meistens das Resultat. Die Platten haben gewimmert, sie haben gumpet, sie haben so ganze Silben übersprungen allemal, sie sind hängen geblieben in einer Rille rein. Also es war keine reine Freude gewesen. Außerdem war man ja natürlich abhängig gewesen von einem Kabel und das hat einem natürlich auch wieder gebunden, was man als Reporter nicht gern gesehen hat.
Ja, das Kabel ist halt einfach die Verbindung vom Mikrofon zum Aufnahmegerät. Und ich mag mich eben erinnern, es gibt eine Reportage, wo er auf einem von den ersten Sesseln Lift sitzt und das Kabel einfach mitnimmt, das Mikrofon, und auf das Sessel hockt. Und irgendwo ist dann einfach fertig, aber es fährt ja weiter, oder? Und dann muss es einfach abrühren. Und also ich habe noch gestaunt, dass das Mikrofon das überhaupt aushaltet, weil das sind sicher auch teure Apparaturen gewesen. Aber man hört dann, wie das Mikrofon durch den Wind durchsaust und es gibt dann so ein Geräusch und dann macht es plopp.
Typisch für den Arthur Welti, dunkt mir, ist ja auch, dass er sich etwas einfallen lässt. Eben das mit dem Kabel, das nicht langt. Er ist auch mal, hört man ihn bei einer Ballonfahrt, wo er dann auch irgendwann das Mikrofon nachher abwirft. Rudi Müller, wenn Sie jetzt heute in die Reportage vom Arthur Welti reinhören, was zeichnet ihn aus? Was sind seine grossen Fähigkeiten?
Es war jemand, der, glaube ich, einfach erstens wahnsinnig Freude hatte. Er war ja Schauspieler. Er hatte Freude an seinem Metier, an seinem Beruf. Das gehört man. Er war begeistert. Und er war ein talentierter Schauspieler. Das kann man, glaube ich, so sagen. Er hat ja nicht nur Reportagen gemacht, er hat auch Regie geführt. Er war sogar Hörspielautor. Er hat literarische Sendungen gestaltet. Also er hat eigentlich die ganzen Genre oder Darstellungsarten vom Radio, die hat er beherrscht und auch mitentwickelt. Und ich glaube, das ist etwas, was ihn sehr stark auszeichnet, dass es eben nicht eine Spezialisierung gegeben hat, sondern es war ein Allrounder, der eigentlich das ganze Geschäft vom Radiomachen von A bis Z sozusagen beherrscht hat. Oder? Und ich glaube, das ist sicher etwas. Und das andere ist, denke ich, er war eine Person, die einfach recht spontan hat können auf etwas reagieren konnte. Weil alles ist halt gleich nicht inszeniert und vorhersehbar gewesen. Und er ist, glaube ich, der Typ gewesen, der auf so etwas hat können einsteigen, wenn etwas passiert.
Er hat auch eine grosse Begabung gehabt. Er war sehr empathisch, er konnte auf Leute eingehen, das merkt man auch bei diesen Interviews. Und er hat etwas gehabt, eine gewisse Neugier, wo man vielleicht auch könnte sagen, es war zum Teil ein bisschen naiv gewesen, aber er hat als Vermittler fürs Publikum die Fragen gestellt, die dann halt auch interessant sind.
Ja, das ist, glaube ich, so, das kann man sagen. Eben, man muss immer an Zeitumstände denken, oder? Er war vielleicht nicht in dem Sinne ein Journalist gewesen, wie man das heute gewöhnt ist oder eine Journalistin. Also das kritische Hinterfragen oder das, vielleicht hätte er das gut können handeln, das weiss ich gar nicht. Aber das war gar nicht gewollt gewesen. Das Radio hat das nicht wollen und vor allem auch nicht dürfen.
Wenn man das aus heutiger Sicht anschaut, ist es ganz klar, da hat man noch nicht die journalistische Distanz gehabt, wenn man Interview gemacht hat. Das gehört man zum Beispiel auch ganz gut bei einer Reportage bei der Nähmaschinenfabrik, bei der Bernina, wo ganz klar auch die Hierarchie eingehalten wird.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich noch ein schönes Beispiel. Ich habe das noch irgendwie im Ohr von früher. Es war so, dass man dort reinkommt, auch als Hörbild, so wie mir, also wie das aufgenommen worden ist in der Reihenfolge. Also, dann merkt man, das ist ein Ablauf, oder? Also, man fährt her, man kommt dann ins Büro vom Direktor und dann geht es irgendwie zum Betriebschef und dann geht man irgendwann mal in eine Produktionshalle und am Schluss klopft es und sagt es dann noch für die Nähmaschinenbehälter, die dann drin eingebaut worden sind. Und ich glaube, das ist eine Art sehr typisch.
Ja, Herr Gigal, wenn jetzt so ein Teil, ein Schiffli oder ein Nähfüßli und wie die Sachen alle heissen, fertig gemacht worden sind, wenn die Löcher reingebohrt worden sind, die Zahnrädchen da rein fräsen und so weiter, muss das dann nicht nachträglich nochmal kontrolliert werden, oder?
Gewiss, jedes Stück, wenn es fertig verarbeitet ist, wird es in einer Nachkontrolle in allen Teilen kontrolliert.
Haben Sie da bestimmte Apparate dazu?
Damit diese Genauigkeit der Teile kann erzeugt werden, ist ein großer Apparat von Vorrichtungen notwendig, zum Fräsen, zum Bohren und so weiter. Und nur diese Apparate ermöglichen eine Genauigkeit und eine Lehrenhaftigkeit von allen Teilen, damit sie auswechselbar sind.
Ach was, das sind jetzt sehr gut.
Es ist auf eine Art auch politisch relativ ergreifend, weil es kurz vor dem Krieg passiert ist und er dort schon Fragen stellt, eben was passiert, wenn dann einmal ein Krieg kommt. Und das ist interessant zu hören. Was ich aber vielleicht eben auch als Person, wenn man ihn jetzt würdigen würde, es gibt eine Reportage vom Hauptbahnhof in Zürich und es hat dort einen Steg oder ein Brückli gegeben, über alle Gleise rein, wo wahrscheinlich die Signale angemacht sind. Ich weiss nicht mehr genau, was die Funktion ist, aber er steht dort oben. Und ich glaube, er schaut in die eine Richtung und reportiert etwas und dann wird er völlig überrascht, weil von der anderen Seite eine Dampflocke kommt und er steht dann einfach im Rauch und sieht irgendwie nichts mehr. Und dort kann er eben sehr schnell reagieren und macht gerade etwas aus dieser Situation. Und sagt, oh, da kommt jetzt gerade noch ein Dampfzug. Und also fängt, glaube ich, fast noch an husten. Oder wo er zum Beispiel auf dem Sessel-Lift fährt. Dort ist es ja auch so, dass er, bevor er das Mikrofon muss fallen lassen, kommt ein Bub entgegen auf der anderen Seite. Und er benutzt einfach gerade die Gelegenheit, um dem noch etwas zurufen. Und so bringt er einfach ein Leben in die Hörbilder und in die Reportagen hinein, wo ich finde, das zeichnet ihn aus, dass er eben nicht ein Spröden oder Trocknen oder einfach ein Reportierenden ist, sondern er macht etwas ganz Lebendiges mit den Menschen, die ihn umgeben. Und ich glaube, das ist etwas, wo durchdringt in diesen Tönen. Und das macht es schön. Und das sind auch die Sachen, wo man merkt, ja, das macht ihn als Mensch, glaube ich, einfach so wertvoll.
Sie hören den Doppelpunkt auf SRF 1 über den Radiopionier Arthur Welti, der von 1901 bis 1961 gelebt hat. Er war ein talentierter Reporter, spontan, total natürlich und locker, ohne Hemmungen, unbeschwert. Mit Humor berichtet er über außerordentliche Ereignisse. Und er hat die Gabe, den Hörer und Hörerinnen etwas zu vermitteln. Er redet sie direkt an und zeigt ihnen etwas, was sie noch nie gesehen oder erlebt haben. Der Radio Welti war bei vielen wichtigen historischen Ereignissen dabei gewesen. Bei der Einweihung der Schwebebahn auf den Sentis 1935, bei der Landung des ersten viermotorigen Flugzeugs, das von New York auf Zürich geflogen ist, 1949, oder dann hat er 1938 eine der ersten Flugbegleiterinnen, ein Stewardess, wie man dort mal gesagt hat, direkt nach einem Flug in der Kabine interviewt.
Ja, von Wien nach Zürich haben wir 14 Passagiere heute.
Ja.
Und zwei Hunde und einen Kanarienvogel.
Was? Wir haben den Hund und den Kanarienvogel haben sie auch noch müssen füttern, oder?
Zwei Hunde haben wir gehabt.
Zwei sogar. So. Und wie ist es denen bekommen, das Fliegen?
Es ist allen ausgezeichnet gegangen, ob schon wir schon besseres Flugwetter hatten.
Ja, ja, ein Kanarienvogel sollte das ja nicht ausmachen. Luft ist Luft. Ne?
Ja, dem hat es auch am wenigsten gemacht.
So, und jetzt der Gäste. Wie sind sie davon gekommen?
Dann ist es allen gut gegangen. Eine Dame hat zwar ein bisschen Angst gehabt und mich schon gefragt beim Einsteigen, Fräulein, wo sitze ich am besten? Mir wird beim Fliegen immer furchtbar schlecht.
Oha, das sind schon verdächtige Kandidaten.
Da war sie ganz erstaunt, als sie beim Aussteigen gar keinen Papiersack gebraucht hat, sondern ganz im Gegenteil, unterwegs ihren Durst mit drei Whisky gestillt hat.
So. Ja, wer weiß, vielleicht war der Whisky eben nur dafür da gewesen, eben, um ihre Angst zu beschwichtigen. Ja, und wir sind sonst so Gäste, also die Fluggäste, wenn sie sich da so nett bedienen. So Freude dran, haben sie guten Appetit.
Ja, sie haben gewöhnlich ziemlich Durst und Hunger und Fragen halt allerlei.
Aha.
Und der Herr hatte ich, der konnte gar nicht begreifen, dass man von lauter Wolken nicht nach Salzburg runter gesehen hat, keine Berge. Mhm. Das letzte Mal, als wir geflogen haben, hatte er so eine wunderbare Aussicht gehabt.
Ja.
So haben wir erklärt, wir können halt nicht nur wegen der schönen Aussicht fliegen.
Seine Reportagen sind schon einfach... Ich glaube, schon damals sind die irgendwie unter die Haut. Es war natürlich auch eine Zeit, in der viel passiert war, wo man auf das Radio anders reagiert hat als vielleicht früher oder später.
Elisabeth Schnell, ehemalige Moderatorin, Reporterin, Autorin und Schauspielerin, selber auch eine Radiolegende, ist 1954 zum Radio Bärenmünster gekommen, wie es damals geheissen hat, ins Studio Zürich am Brunnenhof. Das erste Mal hat sie als Ansägerin gearbeitet für 5 Franken Stundenlohn. Und der Arthur Welti war es, der sie ins Radiohandwerk eingeführt hat. An die erste Begegnung mit ihm kann sie sich noch gut erinnern.
Ja, das kann ich, weil, also, das heisst, ich habe schon immer Radio gehört, das hat mich fasziniert und als ich dann erst hier mitmachen konnte, da habe ich natürlich noch mehr Radio gehört wie früher. Und man ist heimgekommen und hat das Radio angestellt und dann ist man unweigerlich auf den Arthur Welti gestossen. Ich habe erstens seine Stimme sehr gern gehabt, ich habe seine Themen gern gehabt, wie er sie abgepackt hat und als ich ihn dann kennengelernt habe, da oben im Studio, ist das wirklich ein tolles Erlebnis gewesen, den Mensch, den ich bewundert habe für seine Arbeit, auch kennenzulernen und zu sehen, dass der auch als Mensch sehr sympathisch war. Ich habe dort schon gemerkt, dass er sich sehr interessiert für das, was man gemacht hat, also ob ich jetzt Ansägerin bin oder was. Aber er hat sich interessiert für alle, die da arbeiten, hat gesehen, die können das mehr, die haben das. Er hat eine ungeheuer direkte Art gehabt. Und wie gesagt, er war natürlich ein Idol gewesen, weil der erste richtige Radioreporter, das hat man gar nicht gekannt.
Sie sind da eine junge Frau gewesen, 24. Er war eigentlich ein Star gewesen da zumal. Wie ist man ihm da begegnet?
Mit sehr viel Ehrfurcht. Ja, mit Bewunderung, aber man hat ungefähr Distanz gehalten. Und wenn er ein persönliches Wort einem geredet hat, und das hat er gemacht, er war sehr natürlich gewesen. Also gar nicht von... Und als er ihn dann ausgebildet hat, dann hat er ihm wirklich, er hat ihm duzet, man hätte ihn niemals, ihn auch duzet, aber das war nicht respektlos gewesen von ihm. Es war eher eine Auszeichnung gewesen. Wenn er dann gesagt hat, Fräulein Schnell, da hat Fräulein ist das mal noch gewesen, dort hätten sie können ein bisschen das und das machen, haben wir gewusst, oh, jetzt ist es ein bisschen letzt.
Der Arthur Welt war ja ein Koryphäe in seinem Gebiet und darum war er logischerweise auch der, der neue Radiomitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeführt hat. Der ehemalige Direktor vom Radiostudio Zürich, der Jakob Job, hat seine Fähigkeiten als Ausbildner einmal beschrieben.
Mit unendlicher Geduld und mit väterlichem Wohlwollen führte er junge Mitarbeiter, die wir ausprobieren wollten, in ihre Arbeit ein und wusste die radio-ungewohnten Mitwirkenden zu schönen Leistungen anzuspornen.
Er hat wirklich unendlich Geduld gehabt und das hat ihm auch ein Vertrauen gegeben in sich selber. Und man hat natürlich dann schon ihn immer als Vorbild gesehen. Er hat andererseits auch gewusst, das schaffst du nicht, aber wo kann ich mich einbringen? Und wenn er das gemerkt hat, wo die Stärken sind, hat er auch weiter geschaut, dass man dort weiterkommt und dass es ein Gebiet gibt, wo man das könnte sogar ausnutzen.
Und er hat sie eigentlich nach einer kurzen technischen Anleitung gerade losgeschickt.
Ja, das hat mich selber sehr überrascht. Ich habe nämlich einmal den Mut gefasst. Ich bin immer noch Ansägerin gewesen und habe aber seine Sendungen gehört, seine Reportagen und gedacht, Herrgott, das ist ein toller Beruf, das möchte ich auch können. Und habe dann einmal gewagt, ihn zu fragen, ob ich echt ihn mal begleiten und zuhören und schauen, wie er das macht. Und dann hat er gesagt, das Zuschauen, das bringt nicht so viel. Aber du kannst, wenn du willst, also ich kann natürlich wollen, am Sonntag in die Versuchsküche vom Gaswerk gehen. Und die machen während der Sommerferien immer einen Kochkurs für Kinder. Du kannst gehen mit dem Techniker, mit dem Reportagenwagen und bringst einen kleinen Reportagenbericht heim. Dann habe ich gesagt, ja, aber was soll ich denn? Was soll ich fragen? Und wie? Dann sagt er, ja, jetzt, das ist das Thema. Jetzt sitzt es für dich her, überleist er. Was interessiert dich an diesem Thema? Gibt es etwas, was die Leute nicht wissen? Was sollten wissen? Wer kann gehen an diesen Kurs? Was muss man machen? Was kostet er? Was bringt es für Gericht? Einfach alles das, was mit dem zusammenhängt, wo die Leute noch nicht wissen oder interessiert. Sie sind wie du, die wissen auch nichts. Das habe ich dann gemacht. Und als ich dann das alles heimgebracht habe, hat es abgelassen mit grosser Geduld. Und habe gesagt, doch, da hat es ein paar Sachen dabei, die können wir richtig brauchen. Und jetzt machen wir eine Sendung daraus.
Was war ihm besonders wichtig?
Er hat mir dort gesagt, sei neugierig. Gang weit, frag, was dich interessiert, aber bitte bis immer fair. Und wenn jemand sagt, darüber will ich nicht reden, respektiere das. Und an das habe ich mich die ganze Zeit, wo ich eigentlich gearbeitet habe auf diesem Beruf, wie viele andere Dinge, die er gesagt hat, also Eigenschaften, die man für den Beruf haben sollte, Redegewandtheit, gesunder Menschenverstand, dann eine gute Vorbereitung, das war sehr wichtig für ihn. Immer wieder gesagt, geht nicht ahnungslos an ein Thema her, geht. Und das hat man damals auch noch nicht googeln können. Man hat für gewisse Themen in die Zentralbibliothek oder aufs Amt für Statistik oder so. Aber man hat, da war er einsam gewesen, gute Vorbereitung, nie ahnungslos an einen Menschen hergehen. Und eben der Respekt, den man mitbringen muss.
Was hat es denn für Reaktionen gegeben vom Publikum auf seine Arbeit?
Ach, er war ein Idol, auch beim Publikum. Weil er eine Direktheit hatte. Er hat genau die Hörer verstanden und hat auch gewusst, was ein Hörer ist. Und dass das Medium, gerade als er angefangen hat, noch sehr jung war. Und dass es sehr viel Geduld bricht, die Leute zum Radio hören, auch zu erziehen. Das haben wir nachher alles nicht mehr in dem Sinn mitbekommen. Wir haben einfach gedacht, die hören jetzt. Aber er hat noch gewusst, wie neu das Medium ist. Und hat dem, glaube ich, unglaublich viel Gewicht gegeben.
Was hat Sie persönlich jetzt am meisten beeindruckt am Arthur Welti?
seine Menschlichkeit im gewissen Sinn. Und die hat sich in allem, was er gemacht hat, hat er sich niedergeschlagen, wenn man das nicht schön deutsch sagen will. Er hat sie ausgestrahlt. Er war nie unnahbar gewesen. Auch wenn er immer, man hat Distanz gehabt zu ihm, das ist ganz klar. Aber man hat einfach sich verstanden gefühlt. Und das Gefühl hat er einem gegeben. Und vor allem die Bewunderung für sein Wissen. Ich habe immer Leute bewundert, die einfach so viel gewusst haben und hätte gerne ein bisschen mehr gewusst. Ich habe mir Mühe gegeben, aber ich habe gewusst, gewisse Sachen, das schaffst du nicht. Und das hat er einem aber nie merken lassen. Er war einfach sehr menschlich gewesen und ich glaube, ideal für ihn ist das Medium erfunden worden.
Was war das Wichtigste, was Sie von ihm gelernt haben?
Nie zu haudern. Auch wenn man wenig Zeit hat. Der Mensch, den man interviewt, der ist im Moment wichtig und den musst du ernst nehmen. Und da darfst du nicht einfach drüber reinschludern. Lass ihm zu. Nimm deinen Beruf ernst und nimm die Menschen, die du herausforderst, dass sie dir etwas von sich geben. Nimm die ernst. Und du sie nicht versohlen.
Arthur Welti war ja ein absolutes Multitalent. Unter anderem war er auch Initiant und Regisseur von dieser Hörspielserie «Polizist Weckerli» am Strassenfeger Ende 40er, Anfangs 50er Jahre. Was haben Sie an das noch für Erinnerungen, Elisabeth Schnell?
Ich habe auch mitgemacht. Ich war ein Rösli. Rösli noch ein Gnagi. Und das ist wirklich
eine Serviertochter.
Eine Serviertochter. Aber das war sehr schön. Ja, das Weckerli, Polizist Weckerli. Wissen teilweise Leute heute noch, dass sie Gemeindeversammlung geschwänzt haben und den Weckerli gelöst haben.
Bringen wir noch einen Becher, Rösli.
Ja, gerne, Töbeli.
Es ist gut, dass der Weckerli vorkommt. Es ist Zeit für den.
Wieso? Sie
haben
doch alle
gerne, gerade alle weiss. Ach, Kabis, fauler Zauber, fauler Zauber.
Aber schimpfen Sie doch nicht so über den Herrn Weckerli. Er war schon recht.
Was recht war? Wer war recht? Der Weckerli?
Ja, sowieso.
Ein Fink ist es, ganz ein trauriger Fink.
Und wenn er jetzt käme, so würden Sie wieder ganz klein. Wie auch schon.
Was klein werden, was klein. Der Töbli wird nie klein. Aber der Weckerli soll nur gleich kommen. Jetzt wäre gerade gut aufgelegt.
Meinen Sie, was der würde sagen, wenn er das vernehmt?
Kannst du mir sagen, geh täfeln. Das ist mir präzise gleich. Ich sage ihm selber, wenn er gesehen ist. Gesicht in ihm, sagen Sie. Auf der Polizei habe ich nicht viel los. Gib mir noch einen Becher, Rösli.
Ja, gern.
Oh, der Herr Weckerli. Dann kommt er ein Abschiedsbesuch machen. Bring mir Herr Weckerli auch ein Becherli, Rösli.
Nicht, die Stöbeli. Kommen nicht wegen dem Bier. Zweitens, die sind mir von Ihnen kein Bier zahlen. Und drittens, was haben Sie gerade vorhin gesagt da drinnen? Hat der Bli?
Ich gesagt? Hm? Ja. Was wird ich gesagt
haben? Erst mit Ende 40 geht dem Arthur Welti sein Traum von einer eigenen Familie in Erfüllung. 1949 kommt sein Sohn, ein Jahr später noch eine Tochter auf die Welt. Die beiden haben ihn aber nicht lange erlebt. Der Philipp war 12 und seine Schwester Christiane 11, wo der Arthur Welti mit nur 60 gestorben ist. Vielleicht war das auch ein Grund, warum die beiden jetzt eine Biografie über ihren Vater geschrieben haben, um ihn nachträglich noch etwas besser kennenzulernen. Der Philipp Welti, ehemaliger Botschafter im Iran und in Indien, erinnert sich gern an die Zeit, als er als kleiner Bub den Vater ins Radio besuchen ist. Und diese Erinnerungen kommen auch wieder auf, wenn er heute wieder einmal an den Brunnenhof kommt.
Ich bin als kleines Kind, also mit 5 oder so, regelmässig da gewesen. Ich habe mich immer sehr gut erinnern an den Holzboden, wenn man reinkommt, rechts in dem Gang. Der ist also mindestens so alt wie ich selber. Der hat es damals schon gern. Das ist immer noch der gleiche Boden. Und die ganze Architektur von dem Gebäude, wenn man reinkommt, die Stege, die aufgeführt, mein Vater hat oben dann ein Büro gehabt. Also eine gewisse Vertrautheit.
Sie sind ja ganz in der Nähe gewohnt. Sind Sie Ihren Vater amis einfach so spontan besuchen oder hat er Sie amis mitgenommen?
Es gibt eine ganz kuriose Anekdote, wie meine Schwester und ich als kleine Kinder, sind wir also noch nicht in den Kindergarten gegangen, sind wir einmal von daheim weggelaufen, zu zweit, und sind dann über das Weidrestaurant, dann runter am Buchheckplatz und über die Straße. Wir haben den Weg ungefähr gekannt, die Richtung gekannt und die Endstation gekannt, das Radio, und sind dann im Studio aufgetaucht. Wir wollten unseren Vater treffen, hat mir ihn angerufen, seine Kinder sehen da, und er hat das fast nicht glauben, dass die Kinder ohne Mutter, also zu Fuß über den Berg quasi, ihn kommen, besuchen, und hat eine grosse Freude gehabt und uns dann ins Büro genommen und auch ins Aufnahmestudio und so weiter. Aber für ihn war es sicher zuerst eine unglaubliche Sache gewesen, oder ein Schreck gewesen. Wie kommen die zwei kleinen Kinder allein dahin?
Und wie war das damals gewesen, wo sie als Bub ihren Vater aus dem Radio gehört haben?
Also die stärkste Erfahrung von ihm als eine öffentliche Person ist für uns als kleine Kinder eigentlich nicht aus dem Radio gewesen, sondern mehr noch aus der Umgebung, aus unserer Umwelt. Also wo wir auf Hönk in die Primarschule gegangen sind, haben wir einfach erlebt, dass unser Vater für andere Leute, nicht für Kinder, aber für die Eltern von unseren Schulgespännchen, ein Begriff war. Überall war er ein Begriff. Also wir haben das erst erlebt, als wir in die Schule gekommen sind, dass man uns kennt. Nicht wegen uns, sondern wegen unserem Vater. Überall an den Ort, wo man dann so hinkommt, habe ich dann lange eigentlich erleben, dass Leute, die, sagen wir mal, mindestens 10 Jahre älter sind als ich, für die alle war er ein Begriff gewesen, weil sie ihn noch gut kennt haben, sich erinnern an ihn als Namen, als Persönlichkeit, die sehr strahlende Persönlichkeit war, und seine Stimme. Sie haben ja immer wieder gehört, ja, seine Stimme ist, höre ich heute noch. Das ist eigentlich eine stärkere Erinnerung als die Erinnerung an ihn, wie er aus dem Radio für uns tönt. Also wir haben da natürlich schon Radio gehört, aber dort, wo wir angefangen haben, systematisch Radio zu hören, ist er eigentlich nicht mehr erschienen am Radio. Im letzten Jahr hat er vor allem nur noch als Hörspiel inszeniert. Er hat seine Arbeit im Radio mit einer frühzeitigen, krankheitsbedingten frühzeitigen Pensionierung abgebrochen und ist dann 1,5 Jahre nach der frühen Pensionierung gestorben. 2 Tage vor seinem 60. Geburtstag. Und da bin ich 12 gewesen.
Mhm. Ist man auch ein bisschen stolz?
Ja, also wir sind immer sehr, wir haben uns immer sehr wohl gefühlt als Kind von Arthur Welti. Wenn Sie dem stolz sind, sagen, also sicher auf eine anständige, bescheidene Art stolz. Ja, wir sind immer sehr stolz gewesen. Ja.
Was haben Sie für Erinnerungen als Radio von den 50er Jahren?
Das Radio in den 50er Jahren, da bin ich also Kind gewesen, beziehungsweise Primarschüler, ist etwas gewesen, wo man eigentlich sehr aktiv gelost hat. Oder man hat eingeschaltet, um die Nachrichten zu hören, 12:30 beispielsweise. Oder man hat eingeschaltet, um eine Unterhaltungssendung zu hören. Also es war eine aktive Wahl gewesen. Man hat eine Wahl getroffen, das wollen wir hören. Und dann haben wir es eingestellt und haben es gelost. Die ganze Familie da gesessen und ein Hörspiel gelost zum Beispiel. Oder eine Sendung gelost. Das ist sehr bewusst gewesen. Also was es nicht gewesen ist damals, ist das, was es heute vor allem ist. Heute ist es ein permanentes Begleitmedium. Hat sich sehr, sehr stark gewandelt.
Hat Ihnen Ihr Vater dann auch ein bisschen erzählt, was er so macht, wenn er geht arbeiten?
Nein, das ist, für das sind wir wahrscheinlich zu klein gewesen. Und dann, wo wir grösser geworden sind, wo da, sagen wir, das Verständnis angewachsen wäre, ist er bereits, er ist ja sehr rasch, er hat so eine Lebenserschöpfung. So habe ich sie gesehen. Krank geworden und dann ja, früh gestorben. Also sehr viel Gespräche mit ihm über die Radioarbeit haben wir nicht gehabt.
Sie haben gesagt, Ihr Vater ist mit 60 früh gestorben. Sie waren erst 12 hier. Darum haben Sie ihn eigentlich nur erlebt, als Sie noch Kind waren. Was war er für ein Vater?
Er ist ein sehr lieber, freundlicher. So freundlich eigentlich, wie er mit allen Menschen war. Sehr herzlich und sehr nah. Aber weil er ein älterer Vater war, hat alles, was man sich unter einem Vater vorstellt, also Erziehungsmaßnahmen oder auch einen autoritären Ton oder so Sachen, die andere Kinder erlebt haben mit ihren Vätern, wo früher ein normales Erlebnis war, das hat bei uns vollkommen gefehlt. Aber er war sehr präsent gewesen. Und er war dann eben auch präsent gewesen, auch nach seinem Tod, als eine starke Erinnerung, nicht nur von uns, sondern starke Erinnerung von anderen Menschen, die uns erzählt haben über ihn. Und das ist im Nachhinein, jetzt mit auf die Distanz, ist es manchmal noch schwierig zu trennen, was ist echt authentische persönliche Erfahrung und was ist die Erfahrung von anderen, die zum Teil von meiner Erinnerung geworden ist.
Er selber hat ja auch beide Eltern sehr früh verloren. Mit 15 war er schon vollweise. Ja. Was hat er Ihnen von seiner eigenen Kindheit erzählt?
Nichts. Alles, was ich von seiner Kindheit weiss, habe ich eigentlich von meiner Mutter gehört. Und eben das harte Schicksal, das war Jahrgang 1, 1901, das ist uns sehr stark bewusst gemacht worden. Das waren starke Erlebnisse in der Erzählung von meiner Mutter, die uns das weitergegeben hat. Mhm. Euer Vater hat mit 12 den Vater verloren und mit 14, die Mutter war noch nicht 15, als die Mutter gestorben ist.
Was meinen Sie, hat die Erfahrung vielleicht auch besonders einfühlsam gemacht für andere Menschen?
Ja. Also sicher das Wichtigste ist die Anlage. Also das Wesen von seiner Persönlichkeit, sein Wesen, sein Charakter, das ist die Voraussetzung natürlich. Aber das ist im Hintergrund immer ein Thema gewesen für ihn.
Philipp Welti, wenn Sie ein Bild sich machen von Ihrem Vater, als was sehen Sie ihn?
Ich sehe ihn immer als einen sehr glücklichen mit der Familie, dass er Familie hat. Und wie gesagt, sehr, sehr lieb, liebenswürdig und lieb.
Auf Wiederhören!
SRF 1 Doppelpunkt.
Das ist Sendung Top.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.